Hallo liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch, der private Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und mehr selbst denken wollen. Auf der Edelplausch-Facebook-Seite könnt ihr über alle Themen dieses Podcasts und mehr diskutieren.
1967 auf einer Kirmes im Ruhrgebiet, 8 Uhr abends. Meine Freundin und ich sind mit einem sehr guten Freund unterwegs. Den ganzen Tag über hat er gelernt, er steht 4 Wochen vor dem Abitur. Und heute Abend will er einfach nur entspannen, den Kopf frei machen. Der neueste Hit der Rolling Stones, 19th Nervous Breakdown, dröhnt aus den Boxen, als wir von dem Fahrgeschäft die Treppe runterschlendern. Dieter zwischen uns zwei Mädchen. Uns entgegen kommt eine Gruppe junger Männer, ein Gangsterboss in Nadelstreifen mit Hemd und Krawatte, 1,95 Meter hoch, mit schmierigen, schweinsgelockten Haaren und seine rockermäßig aussehenden Vasallen. Ich sehe seinen Blick und weiß instinktiv, da passiert was. Auf mein Drängen bemühen wir uns um Geschwindigkeit, ohne Erfolg. Von hinten fängt der Typ an zu stänkern, zu schubsen. Dieter wehrt sich und bittet darum, in Ruhe gelassen zu werden, er habe doch nichts getan. Dann geht alles ganz schnell. Der Kerl packt sich unseren Freund, drückt ihn an eine Bretterwand und will ihn verprügeln. Ich versuche, völlig blödsinnig, ihn wegzuziehen. Meine Freundin zerrt an meiner Jacke. Und die Umstehenden tun gar nichts. Schock, Lust am Schauen, ich versuche noch zu schreien, kann aber nicht. Und dann rennt Dieter los. Er ist schnell, ein Supersportler. Der Lackaffe und seine Meute hinterher, weg von der Kirmes. Meine Freundin versucht, sich und mich zu beruhigen, der schafft das. Er ist schneller und er kann Haken schlagen. Wir gehen zu ihm nach Hause und sehen ihn dann die Straße entlang kommen. Mein Gott, sind wir heilfroh. Aber er erkennt uns nicht. Er fragt, wer wir sein und was wir wollen. Schwere Gehirnerschütterung mit vollständiger Amnesie. 1 Woche hat er erbrochen und konnte sich kaum bewegen. Ohne äußere Verletzung, ohne Wunde, ohne Beule, rein gar nichts zu sehen. Ein Hirntrauma aus den Wolken heraus. Niemand hat die Körperverletzung gesehen. Niemand hat gesehen, ob jemand zugeschlagen hat und wenn, wer und womit. Aber es hat jemand. Der Arzt ist sich sicher und wir auch. Ein Schläger, den sie schon lange im Auge hätten, sei er, meint der Polizist, bei dem wir am nächsten Tag den Gangsterboss als Täter identifizieren. Er ist es. Meine Stimme ist fest. Ich beschreibe den Hergang und meine Freundin bestätigt. Er hat sich Dieter auserwählt. Das Problem. Die Anmache fand in der Öffentlichkeit statt. Der Schlag unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Keine Zeugen. Es könnten auch andere gewesen sein. Dieters Abitur im Eimer. Niemand weiß, ob er wieder total gesund wird. Und der Kerl kann weiter Leute zusammenschlagen, weil niemand ihn beim Schlagen gesehen hat. Vor dem Richter fällt meine Freundin ein wenig zusammen. Nein, sie hat nicht viel gesehen. Ich bin wütend und beschreibe, wie es losgegangen, fortgegangen und wahrscheinlich ausgegangen ist. Wenn jemand mit Schädelhirntrauma nach Hause kommt und 1/2 Stunde davor bedroht wird, die Bedroher folgen ihm. Was soll da wohl passiert sein? Ein Kaffeekränzchen? Richter haben Möglichkeiten, früher und heute. Der Nadelstreifengangster von damals sagte absolut gar nichts vor Gericht, saß nur da in seinen Nadelstreifen und mimte den großen Gangster in lässig zurückgelehnter Haltung. Ihr könnt mir gar nichts mit so albernen Zeuginnen. Nicht mal einen Anwalt hatte er, so sicher war er sich. Nur nichts sagen. Er wurde verknackt. Der Richter zog Schlüsse aus bei der Polizei bereits verzeichneten Auffälligkeiten, dem Geschehenen, was meine Freundin und ich gut genug beschrieben hatten. Für ihn war es schlüssig, dass der Boss höchst selbst zugeschlagen hat. Womit? Die Polizei kannte diese Dinger, die mit Sand gefüllt sind, damit eben keine äußeren Verletzungen entstehen. Richtig professionell. Ein Boss eben. Er stürzte tief. Ich weiß nicht, ob er inzwischen als Totschläger festsitzt oder sein Leben geändert hat. Zumindest hat er seine Strafe für diese Tat bekommen. Und Dieter sein Abitur. Sie haben für ihn an der Schule extra nochmal Prüfungen zu einem späteren Zeitpunkt angesetzt. Auch dieser Schläger hatte eine miese Kindheit hinter sich, lebte ein Leben mit geringen Perspektiven. Das gab es auch schon in den 60ern. Ist das ein Freifahrtschein dafür, irgendeinen Menschen zusammenzuschlagen oder gar zu töten? Und dafür keine Strafe, sondern heute so beliebt, eine Diagnose zu erhalten? Mit dem Angebot, es doch nochmal neu zu versuchen. Zwar mit Begleitung, aber der sich die in der Regel eher Therapieresistenten sehr leicht entziehen können. Nach dem Mord durch jugendliche Totschläger an einem Berliner 20-Jährigen höre ich wieder 1000 Gründe, woher solche Gewalttätigkeiten kommen. Sie werden vorgebracht, wie Ärzte ihre Diagnosen stellen. Da ist etwas Krankes, das man behandeln muss. Richter sprechen von schwierigen juristischen Situationen, von Beweisen und Beweismängeln. Die Opfer sind auch krank. Manchmal hilft keine Behandlung. Es bleibt ein lebenslanges Trauma. Wenn ein Mensch bedroht, verletzt, getötet wird, ist das nicht ein Beweis für die Schuld der Angreifer? Egal wessen Schlag oder Tritt der tödliche war? Jugendlichen Tätern bietet man heute eine große Chance, Intensivtäter zu werden. Sie erfahren, es sei nicht ihre alleinige Verantwortung, wenn sie jemanden zu Tode prügeln. Sie seien Benachteiligte, von der Gesellschaft ignoriert und ausgeschlossen. Was empfindet so jemand, der eine so bequeme Erklärung für sein Fehlverhalten bekommt? Na prima, dann kann ich ja weitermachen. Ich kann ja gar nichts dafür. Gebt mir mehr Geld, eine gute Bildung, endlich eine Perspektive und Selbstbestätigung. Wozu soll er sich da noch anstrengen? Einfach so lange prügeln, bis er ein besseres Leben bekommt. Therapie, Sozialisierung und Begleitung helfen nur, wenn der Täter eine Veränderung seines Lebens wünscht. Als Hilfe zur Selbsthilfe. Und dazu braucht er Grenzen für sein Tun, wie ein Kind. Er muss wissen, ab hier gibt es Strafen. Richter haben zu allen Zeiten Möglichkeiten ausschöpfen können. Juristisch wäre unser Richter damals unanfechtbar gewesen, hätte er den Schwachkopf laufen lassen, weil niemand ihn hat schlagen sehen. Hat er aber nicht. Beispiel Arrest für eine kurze Zeit. Keine Freunde, kein Macho-Theater, kein Bossgehabe. Zellenwände und die eigenen Gedanken vielleicht sogar um einen Toten herum. Ob so jemand nicht ganz schnell Hilfsangebote aufgreift? Das wäre mal eine Tätertherapie mit eingebautem Schutz für potenzielle Opfer. Heute geht es brutaler zu, mitleidloser, gefühlskälter. Jede Gesellschaft hat die Verbrecher, die sie sich heranzieht. Kinder titulieren ihre Lehrer heute mit Schimpfworten, die wir damals überhaupt nicht verstanden hätten. Sie treten sie und prügeln Direktoren krankenhausreif, weil sie einen Unbelehrbaren wegen Benehmensdefiziten der Schule verweisen. Ist da vielleicht ganz weit vorne irgendetwas schiefgelaufen? Härte. Durchsetzungswillen, Rücksichtslosigkeit. Das Leben ist Kampf, Kampf um Reichtum und Erfolg. Alle Mittel sind erlaubt. Danach wird gelebt und vorgelebt. Celebrate yourself, das Motto einer Fitnesskette und wohl auch unserer Gesellschaft. Wo soll denn da Gewissen oder gar Mitgefühl herkommen? Bereits im Kindergarten wird Egoismus ausgelebt, der Ellbogen ausgefahren. In Kinder-Casting-Shows lernen 6-, 7-, 8-Jährige, wie man Nebenbuhler fertig macht. Und jetzt fürchtet sich die Gesellschaft vor den verrohten jugendlichen Straftätern. die nicht alle muslimische Machos sind, sondern auch aus sogenanntem guten deutschen Haus mit Bildung kommen. Was tun? Warten, bis der starke Ordnungsmacher auf seinem braunen Teppich daher schwebt? Die Gefahr ist nämlich sehr groß inzwischen. Wird es der Justiz vorher noch gelingen, Straftätern Grenzen zu zeigen und sie damit zurückzuholen? Schaffen wir es, dieses Celebrate-Yourself-Motto ad acta zu legen und damit keine neuen Totschläger heranwachsen zu lassen?
Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Eine lose Themenvorschau gibt es auf der Edelplausch-Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal.